NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Im Studio begrüßt Sie Michael Hollenbach. In den nächsten 25 Minuten widmen wir uns diesen Themen. Nach dem Honeymoon der Willkommensfeste. Internationale Konsultationen der Kirchen zur Flüchtlingsfrage. Nicht so schlimm wie die FIFA. Die Kirchen und der VW-Abgasskandal. Wie einst St. Martin. Teilen liegt im Trend. Ein Gespräch mit Jürgen Heilig über die Akademiewoche der Nordkirche. Und Miteinander, voneinander lernen. 50 Jahre Nostra Aetate im Bistum Osnabrück. Nach dem Honeymoon der Willkommensfeste muss nun die Integration der Flüchtlinge beginnen. Das erklärte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strohm, bei einer Konsultation von Kirchenführern in München. 35 evangelische, katholische und orthodoxe Bischöfe und Kirchenchefs waren in dieser Woche zusammengekommen, um über die Flüchtlingskrise zu beraten. Aus München berichtet Matthias Morgenroth.
Die Flüchtlingskrise sei auch die Chance, eine neue Menschlichkeit in Europa zu entwickeln. Das betonte der EKD-Ratsvorsitzende und Gastgeberbischof für das internationale Kirchentreffen zur Flüchtlingsfrage in München, Heinrich Bedford Strohm. Europa habe die Chance zu zeigen, dass eine Gesellschaft besser sei, wenn sie auf Würde aller basiere. Das sei die große gemeinsame Vision über die nationalen Kirchenebenen hinaus. Jetzt sei Zivilcourage gefragt, täglich und auf allen Ebenen, betonte auch Olaf Füchse-Tweit, Generalsekretär des Ökumenischen Weltkirchenrats und damit Sprecher aller nicht-katholischen Kirchen. Auch Angela Merkel habe Zivilcourage gezeigt, mit ihrer richtungsweisenden Entscheidung keine Zäune zu errichten. Diese Zivilcourage und das beeindruckende bürgerschaftliche Engagement in den europäischen Ländern, das wollen die Kirchen stärken, koordinieren und damit deutlich machen, wir brauchen eine menschenfreundliche, würdevolle europäische Solidarität angesichts der Flüchtlinge. Das Abschieben der Menschen von einem Land zum nächsten muss aufhören, die Genfer Flüchtlingskonvention muss ernst genommen werden. Die Erzbischöfin der Evangelischen Kirche in Schweden, Antje Jacke,
die Welt guckt auf Europa. Werden wir mit dieser Krise fertig, sodass sich wirklich Gesellschaft auch bildet, die sozial zusammenhängt, dann ist das gut für die ganze Welt. Aber schaffen wir das nicht, gibt es nur Bilder von brennenden Asylheimen, dann ist das ein Bild, das durch die Welt geht und was für die ganze Welt schädlich ist.
Bisher haben in der Flüchtlingskrise die Bürger mehr geschafft als die Regierungen. Sich darüber grenzübergreifend auszutauschen und dem vielfältigen Engagement den Rücken zu stärken, darin sahen die anglikanischen, orthodoxen, evangelischen und auch katholischen Kirchenvertreter auf der Münchner Konferenz eine vorrangige Aufgabe. Der Metropolit Gabriel von Nea Ionia und Philadelphia in Griechenland betonte,
in Greece there is a tremendous show of solidarity by simple people. Simple
women, jeder beteilige sich in Griechenland an der Flüchtlingshilfe und sei es auch nur mit einem Laib Brot. Es gehe nicht nur um Geld, es gehe auch um europäische Anerkennung, was trotz eigener Wirtschaftskrise geleistet werde. Durch internationale Einmütigkeit der Kirchen, so war die Hoffnung in München zu hören, würden sich auch Länder wie Ungarn oder Polen verändern, bei denen die Kirchen eher nationalistisch geprägt sind. Der bayerische Gastgeber und EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strohm zieht Bilanz.
Wir waren uns einig, es kann nicht um Zahlen oder Massen gehen. Jedes ist eine einzelne Biografie, die gewürdigt werden muss. Und das Zweite ist, dass wir als Kirchen uns selbst verpflichten, weiter zu helfen. Und das Dritte ist, dass wir an die Regierungen Europas appellieren, ihre Flüchtlingspolitik so auszurichten, dass die Koordination und die Kooperation an die Stelle des Hin- und Herschiebens tritt. Dass wir als Kirche das sagen und dass wir nicht nach der Nation fragen, übrigens auch nicht nach der Religion, das ist etwas, was uns als Kirchen verbindet und was ein starkes Zeichen auch in die jeweiligen Länderkontexte Europas setzt.
Zum Ende der Konferenz mit 35 Bischöfen und Kirchenführern aus Europa und Nahost stand der Plan, den Austausch künftig zu intensivieren und auch führende Persönlichkeiten aus der muslimischen Welt mit dazu einzuladen.
Matthias Morgenroth über die Beratungen der Kirchenführer zur Flüchtlingskrise. In der kommenden Woche stimmt der Bundestag über die Sterbehilfe ab, konkret über die Neuregelung organisierter Hilfe beim Suizid. Im vergangenen Jahr hatte die Debatte über dieses Thema neue Impulse bekommen. Der wichtigste stammte von Anne und Nikolaus Schneider. Er wandte sich gegen eine Sterbehilfe, sie mochte den assistierten Suizid nicht ausschließen. Um seiner schwer krebskranken Frau beistehen zu können, legte der Ratsvorsitzende der EKD damals sein Amt nieder. Nun liegen im Bundestag 4 unterschiedliche Gesetzentwürfe vor. Sie reichen von einem totalen Verbot der Suizidbeihilfe bis zur ausdrücklichen Legalisierung der Beihilfe durch Ärzte. Nikolaus Schneider plädiert für den Entwurf, der eine eingeschränkte Straflosigkeit vorsieht.
Weil er deutlich macht, es gibt Bereiche, da steht dem Gesetzgeber das Durchgreifen nicht zu. Weil er deutlich macht, wir dürfen Menschen nicht zum Leben zwingen. Sondern da, wo ein Mensch für sich zu dem Ergebnis kommt, dass er einfach nicht mehr weiterleben kann. Und das ist eine geschichtliche Erfahrung durch die Jahrtausende. Es gibt das. Bleibt die Frage, wie setzen wir die Grenzen so, dass sie als eine Aufforderung, als eine Werbung für das Leben dastehen. Und ich glaube, das ist in diesem Entwurf gut gelungen und deshalb entspricht dieser Entwurf meinen Vorstellungen am besten.
Und damit zu unserem nächsten Thema. Der Evangelische Kirchentag und der Katholikentag haben es sich schon seit Jahren auf die Fahnen geschrieben. Die Großveranstaltungen sollen klimaneutral sein. Den Teilnehmern wird beispielsweise ans Herz gelegt, umweltfreundlich anzureisen. Und nun das. Der Volkswagen-Konzern, ein wichtiger Sponsor, hat mit Manipulationen an Dieselfahrzeugen eklatant gegen eigene Klimaschutzversprechen verstoßen. Die Geschäftsführung von Kirchentag und Katholikentag sehen aber keinen Anlass, die Kooperation mit VW in Frage zu stellen. Brigitte Lehnhoff hat nach den Gründen gefragt.
Etwa 100 Fahrzeuge stellt der VW-Konzern dem Evangelischen Kirchentag, vom Kleinwagen bis zum Transporter. Die Organisatoren sparen damit rund 100.000 Euro, die sie sonst für Leihwagen ausgeben müssten. Der Katholikentag profitiert in etwa gleicher Höhe vom Sponsor VW. Natürlich habe es Diskussionen gegeben, nachdem der Abgasskandal bekannt geworden war, sagen beide Geschäftsführungen.
Das ist natürlich eine Partnerschaft, die man jetzt auch nicht so ohne weiteres über Bord wirft.
Martin Stauch, Geschäftsführer des Katholikentags 2016 in Leipzig, setzt auf schonungslose Untersuchung.
Dass VW sich darum wirklich sehr bemühen wird, dass es auch schon ein Eigeninteresse hat, diese Vorgänge aufzuklären. Ich finde, das ist zum Beispiel nicht zu vergleichen mit der FIFA.
Die Kirchen stehen unter anderem für die Bewahrung der Schöpfung, ein Ziel, das vielen Mitgliedern etwas bedeutet. Martin Dodenhöft, Vorsitzender des Deutschen Fundraising-Verbandes, hinterfragt daher die Entscheidung des Evangelischen Kirchentags und des Katholikentags.
Das Vertrauen zu erschüttern, das ist wesentlich schlimmer, als einen kleinen Spendenrückgang zu haben. Und diese Frage würde ich wirklich ernsthaft verfolgen und sich die Kooperation genau anzuschauen. Was macht das mit unserer eigenen Glaubwürdigkeit?
Die Glaubwürdigkeit des VW-Konzerns ist auf jeden Fall erschüttert, sagt Eckhard Tiesler, Vorstandsvorsitzender der Bank für Kirche und Diakonie in Dortmund. Das Institut wirbt damit, eigene und Kundengelder nur in nachhaltigen Unternehmen anzulegen. VW galt in dieser Hinsicht bisher als vorbildlich. Doch selbst einige der ethisch orientierten Anleger hätten nun kalte Füße bekommen, aus ökonomischen Gründen.
Also diese ganzen Unsicherheiten, was die ökonomische Tragweite dieses Skandals ausmacht, das ist nicht zu kalkulieren zum heutigen Zeitpunkt. Und um nicht noch weitere Verluste zu generieren, steigt man aus.
Die Bank selbst und die meisten Kunden setzen aber auf schonungslose Aufklärung, sagt Tiesler. Denn trotz des eklatanten Versagens dürfe man die Erfolge des Konzerns beim nachhaltigen Umweltmanagement nicht außer Acht lassen. Nachhaltig orientierte Anleger hofften darauf, dass VW ethisch wieder auf Kurs komme.
Wir haben grundsätzlich, und das gilt auch für unsere Kunden, nicht die Strategie, heute zu verkaufen, morgen zu kaufen, also diese Händlerstrategie, sondern wir kaufen als langfristige Beteiligung an einem Unternehmen Aktien und sehen diese dann auch als Langfristinvest an.
Tatsächlich brauchen Unternehmen, die auf Nachhaltigkeit setzen, Investoren mit langem Atem. Aber die müssen ihre Rechte als Anteilseigner auch ausüben, fordert Tommy Piemonte von der hannoverschen Ratingagentur IMUG. Bei der Bewertung nachhaltiger Geldanlagen berät er auch Bistümer, Landeskirchen sowie andere kirchliche Investoren.
Ganz wichtig ist, dass Kirchen im Besonderen, weil sie durchaus eine große Investorenmacht darstellen, auf das Unternehmen Einfluss ausüben, indem sie jetzt bei VW anklopfen und sagen, in diesem und jenem Kriterium musst du dich verbessern, sonst verkaufe ich meine Anteile an dir. Und da die Macht, die man hat, als Investor auch wirklich wahrzunehmen.
Die Kirchen mit all ihren Einrichtungen sind nicht nur als Investoren vom VW-Skandal berührt. Sie profitieren auch von den Kirchensteuern, die VW-Mitarbeiter zahlen. In Niedersachsen jedenfalls in nennenswertem Prozentbereich, wie es inoffiziell heißt. Käme der Konzern über den Skandal wirtschaftlich ins Trudeln, würden das auch die Kirchen zu spüren bekommen. Diese Abhängigkeit darf nicht dazu führen, sich mit Kritik zurückzuhalten, fordert Silke Stremlau, Generalbevollmächtigte der Bank im Bistum Essen.
Der niedersächsische Wirtschaftsminister hat ja diesen Spruch geprägt, keep calm and love VW. Also bleibt ruhig und steht weiter loyal zu VW. Das ist so die Parole in Niedersachsen. Und das ist ja auch in Ordnung, was höchst christliches. Ja, jemand darf Fehler machen, wir stehen trotzdem dazu. Nichtsdestotrotz muss man diesem Konzern sehr deutlich sagen, du bist zu groß geworden, du hast eine Kultur entwickelt, wo der einzelne Mitarbeiter sich nicht traut, bestimmte Dinge zu sagen. Und du hast das Gewinnstreben vielleicht auch über alles andere gesetzt. Und das ist nicht in Ordnung. Und das muss Spuren hinterlassen, davon bin ich überzeugt.
Die Kirchen und die Glaubwürdigkeitskrise des Sponsors VW, Brigitte Lehnhoff berichtete. Und damit zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
Nach Abschluss der Familiensynode in Rom äußerten sich die deutschen Teilnehmer zufrieden über die Ergebnisse der dreiwöchigen Versammlung. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, sagte in München, er sei zufrieden, aber nicht euphorisch. Es sei gelungen, eine möglichst hohe Einmütigkeit zu erzielen. Neben Marx nahmen aus Deutschland unter anderem der Berliner Erzbischof Heiner Koch und der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode an der Vatikanischen Bischofssynode teil, die am vergangenen Sonntag zu Ende ging. Bode sagte, auf den verschiedenen Kontinenten denke man sehr unterschiedlich über Familie. Der Osnabrücker Bischof räumte ein, er hätte sich an manchen Stellen mehr Mut zu klareren Worten gewünscht. Der Berliner Erzbischof Heiner Koch sieht beim Thema Homosexualität noch großen Gesprächsbedarf. Die Bischofssynode habe gezeigt, wie weit die Ansichten bei diesem Thema in der Weltkirche auseinandergingen. Für mehr als die Hälfte der Deutschen, nämlich 61%, haben Religion und Glaube einer Umfrage zufolge in ihrem Leben keine oder nur geringe Bedeutung. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa gilt das im Osten Deutschlands sogar für 83%. Nur für jeden 10. der Befragten habe der Glaube eine sehr große Bedeutung. Zur Frage, ob der Islam zu Deutschland gehöre, antwortete knapp die Hälfte der Befragten mit Ja. Bei den 14- bis 29-Jährigen sogar 2/3. Und knapp 2/3 der Bevölkerung sehen in der Vielfalt der Religionen eine Bereicherung für die deutsche Gesellschaft. Unter den Jüngeren sind es noch einmal wesentlich mehr. Die deutsche Friedhofskultur soll besser geschützt werden. Eine Initiative von Friedhofsverbänden will erreichen, dass die Friedhofskultur in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wird. Friedhöfe seien Orte der Erinnerung, Begegnung und kulturellen Vielfalt, sagte Tobias Pehle, Sprecher der Initiative in Hamburg. Es gebe keinen besseren Ort, um über das Leben nachzudenken, so Pehle. Das Besondere an deutschen Friedhöfen sei ihre Einbettung in eine Gartenlandschaft, erklärte der Kulturwissenschaftler Norbert Fischer von der Uni Hamburg. Erst im späten 19. Jahrhundert habe sich die Parklandschaft mit dem individuell gestalteten Grab entwickelt. Papst Franziskus hat die vor 50 Jahren veröffentlichte gegenseitige Vergebungsbitte der polnischen und deutschen Bischöfe gewürdigt. Auch heute könne diese Geste ein Beispiel für alle Nationen sein, die sich in schwierigen Konfliktsituationen befänden, heißt es in einer Grußbotschaft zum 50. Jahrestag. In einem gemeinsamen Hirtenbrief an das deutsche Episkopat ebneten die polnischen Bischöfe am 18. November 1965 den Weg für eine Aussöhnung zwischen den Kirchen beider Länder. Auch heute seien Gesten der Versöhnung in Europa nötig, betonte der Vorsitzende der polnischen Bischofskonferenz Stanisław Gadecki. Der Erzbischof von Posen erinnerte zugleich daran, dass das Hirtenwort 1965 gegen den Widerstand der damaligen Warschauer Regierung veröffentlicht worden sei.
Soweit die Meldungen. Vor 1700 Jahren soll er zur Welt gekommen sein, Martin von Tours, der später als St. Martin ein Heiliger der Kirche wurde. Die Martinsumzüge jetzt im November erinnern noch heute an jenen Mann, der vor allem durch seine Barmherzigkeit berühmt geworden ist. Er soll seinen Mantel mit einem Bettler geteilt haben, damit dieser nicht erfriert. Der geteilte Mantel gilt als Symbol der christlichen Nächstenliebe. Um das Teilen, nicht nur des Mantels, geht es in der kommenden Woche in der Nordkirche. In mehr als 20 Veranstaltungen widmet sich die Evangelische Akademie der Share Economy, dem Verteilen und Umverteilen, dem Teilen von Wissen und von Heimat, aber auch dem Teilen von Hass in den sogenannten sozialen Netzwerken. Jürgen Heilig ist Studienleiter der Evangelischen Akademie. Herr Heilig, teilen Sie uns mit, warum sich die Akademie für dieses Thema entschieden hat.
Also Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass der Begriff des Teilens eine ganz erstaunliche Renaissance erfahren hat in den vergangenen Jahren. Traditionell hat man ja im Prinzip von Teilen entweder als machiavellistische Herrschaftsstrategie gesprochen, unter dem Motto Divide et Impera, teile und herrsche, und dann vor allen Dingen natürlich als Inbegriff einer karitativen Solidarität, wie sie gerade auch vielen Religionen eigen ist. Nun erleben wir in den vergangenen Jahren, dass über Teilen nochmal in einer ganz anderen Weise geredet wird. Also zum Beispiel in der Volkswirtschaft ist von Sharing oder Share Economy die Rede. In den sozialen Netzwerken ist natürlich Teilen der Begriff der Stunde. Und dem allen wollen wir in dieser Schwerpunktwoche etwas auf die Spur kommen, wozu Teilen geführt hat, wozu Teilen führen kann in Wirtschaft, Religion, Medien, und das eben aber auch mit einem Ausrufe und einem Fragezeichen.
Sie sagten schon, Teilen liegt im Trend. Ist denn das Teilen, was ja gerade bei Jüngeren sehr populär ist, vielleicht auch ein Reflex auf die materialistische Gesellschaft der vergangenen Jahrzehnte?
Natürlich, und das ist ja auch das Glücksversprechen, muss man ja sagen, der Share Economy, dass sie sagt, mit dem Teilen, mit dem Sharing können wir die Probleme lösen, die uns die Konsumgesellschaft der vergangenen Jahrzehnte beschert hat. Stichwort Energiegewinnung, Stichwort Vermüllung der Gesellschaft und. Und die Frage ist, ob dieses Glücksversprechen tatsächlich stimmig ist. Da gibt es im Moment ja auch eine heftige Debatte. Der Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, Sharon Lanier, der Informatiker und Autor, der spricht ganz dezidiert von einer Fake-Economy. Und es gibt auch viele Stimmen, die sagen, also da geht es eigentlich nicht mehr so sehr ums Teilen, sondern um eine neue Form der Gewinnerwirtschaftung. Also das hat durchaus ambivalente Züge, auch im Bereich der Volkswirtschaft.
Vielleicht werfen wir einen Blick auf die Veranstaltung in der kommenden Woche. Ein Projekt, das gestern bereits begonnen hat, heißt Wechselstube Open. Da darf jeder ein Bild oder eine Skulptur kostenlos mitnehmen?
So ist es. Gespendet haben mittlerweile über 150 Künstler aus Norddeutschland, aber auch aus dem Ausland. Und diese Künstler sind dankenswerterweise diesem Aufruf gefolgt, haben die Kunstwerke gespendet. Sie hängen jetzt in der Jakobikirche für 14 Tage. Und jeder, der in die Kirche kommt, darf sich ein Bild aussuchen mit der Bitte, es nicht einfach zu Hause über das Wohnzimmersofa zu hängen, sondern sich zu überlegen, an welchen Ort dieses Bild, dieses Kunstwerk am besten passen könnte. Das kann die Wand über dem Stammtisch in der Eckkneipe sein, das kann die Kita sein, das kann ein öffentlicher Raum sein, alles ist möglich. Uns wäre wichtig, dass über diesen Prozess des Weitergebens, des Weiterteilens auch schon in dieser Kunstaktion Mitteilung gemacht wird, sodass wir diese Spuren verfolgen können.
Herr Heilig, dass Teilen nicht nur etwas Positives ist, zeigen ja auch Netzwerke wie Facebook. Dort haben sich schon etliche darüber geärgert, dass sie zu mitteilsam waren mit ihrem Privatleben. Andere posten ihre Hasskommentare, auf die man auch gern verzichten kann. Ist das auch ein Thema in der Woche?
In der Tat, und zwar am Mittwoch im Chieler Haus, da haben wir dann eine Veranstaltung zusammen mit dem Deutschen Journalistenverband zum Thema geteilter Hass, soziale Netzwerke als Herausforderung für Medien. Es ist ja ein Phänomen, das aber nicht erst mit der sogenannten Flüchtlingskrise der vergangenen Wochen oder Monate verbunden ist, sondern gerade auch öffentliche Personen mit Migrationshintergrund sind davon schon seit längerer Zeit betroffen, auch Journalistinnen und Journalisten. Und wir wollen an diesem Abend mal diesem Phänomen auf die Spur kommen, warum es diese Zunahme gibt, womit das zu tun hat und welche Verantwortung da möglicherweise auch Medien haben, inwiefern sie unter Umständen auch dieser Entwicklung Vorschub geleistet haben.
Der Studienleiter der Evangelischen Akademie der Nordkirche, Jürgen Heilig, über eine Veranstaltungswoche zum Thema Teilen. Nostra Aetate. Sie sorgte für heftige Debatten in der katholischen Kirche weltweit. Damals vor 50 Jahren, als sie am 28. Oktober 1965 während des Zweiten Vatikanischen Konzils in Rom verabschiedet wurde. Nostra Aetate, zu Deutsch in unserer Zeit. Mit Nostra Aetate versuchte die katholische Kirche, ihr Verhältnis besonders zum Judentum, aber auch zum Islam neu zu bestimmen. Seitdem hat sich viel getan im Dialog zwischen den Weltreligionen, auch im Bistum Osnabrück. Von dort berichtet Ita Niehaus, welche Bedeutung Nostra Aetate hat, gerade für die wachsende Zahl der Muslime in Deutschland.
Heute ist das für viele selbstverständlich, aber es war damals im Konzil fast eine kleine Revolution, dieses Schreiben. Denn zum ersten Mal hat die Kirche in dieser Weise ein dialogisches Verhältnis zu den Juden und zu den Muslimen gefunden.
Franz Josef Bode, Bischof von Osnabrück, ist überzeugt. Nostra Aetate war bahnbrechend.
Wenn man weiß, was die jüdisch-christliche Vergangenheit bedeutet und wenn man weiß, was es auch in der Geschichte für Auseinandersetzungen zwischen Muslimen und Christen gegeben hat, dann weiß man, was das bedeutet, wenn wir heute diesen interreligiösen Dialog mit beiden Religionen haben.
Ohne dieses Dokument gäbe es letztendlich auch nicht die bundesweit einzigartige Drei-Religionen-Grundschule im Bistum. Von Anfang an lernen dort christliche, jüdische und muslimische Kinder miteinander und voneinander. Es ist eines von zahlreichen Dialogprojekten. Katrin Großmann, die Dialogbeauftragte des Bistums, sieht sich in einem gewissen Sinne auch als Botschafterin dieses alten Dokuments.
Also diese Haltung der Offenheit, des Respekts, es wird gesprochen von Wahrem und Heiligem, das sich in anderen Religionen findet. Und für mich dahinter steckt ja auch in der Anerkennung der Religionsfreiheit, dass ich den anderen als Subjekt seines Glaubens ernst nehme und respektiere.
Wenn Katrin Großmann in den Gemeinden unterwegs ist, macht sie immer wieder eine Erfahrung.
Viele haben das Konzil wahrgenommen über die Liturgiereform ganz stark und alles andere, aber das betrifft nicht nur Nostra Aetate, ist sehr wenig in den Gemeinden präsent. Das ist ja sozusagen mein Auftrag, die Menschen zu ermutigen, ganz selbstbewusst als Katholiken und Katholikinnen in den Dialog zu gehen.
Sonntagmorgen. Gottesdienst in der katholischen Kirchengemeinde St. Matthäus in Melle, einer kleinen Stadt in der Nähe von Osnabrück. Unter den Besuchern sind auch Birgit Kafermann, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, und Marita Feller, die Integrationsbeauftragte von Melle. Der Dialog ist für die engagierten Frauen ganz selbstverständlich. Was jedoch Nostra Aetate genau beinhaltet, da mussten beide erst einmal nachschauen.
Und fand das ganz spannend, was vor 50 Jahren gedanklich da schon möglich war, auch gerade in der katholischen Kirche. Dass erstmalig dieser Allheiligkeitsanspruch der katholischen Kirche so ein bisschen aufgebrochen wurde.
Ich habe vorhin noch in der Messe gedacht, da wurde ja auch davon gesprochen, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und ja, sich gegenseitig zu unterstützen, so im Gedanken der Nächstenliebe. Und von daher tun wir das, was in diesem Dokument auch steht, unabhängig davon, woher die Menschen kommen, aus welchem Land und welcher Religion die angehören.
Angefangen mit gegenseitigen Besuchen in den Gotteshäusern über die interkulturelle Woche bis zum jährlichen Friedensgang der Religionen durch Melle. Nostra Aetate sei ein Türöffner, der sich bewährt habe, sagt Pastor Michael Wehrmeier.
Deshalb ist der Friedensgang ja auch so gestaltet, dass wir um den Frieden aus unserer je eigenen Überzeugung heraus beten und nicht alles miteinander vermengen. Es gibt also schon ein gutes Miteinander und auch die Gemeinsamkeit, aber wir achten auch auf das, was uns unterscheidet und das nehmen wir ernst.
Ita Niehaus über 50 Jahre Nostra Aetate, über den Dialog der Weltreligion. Das war Blickpunkt Diesseits, Informationen und Beiträge aus Religion und Gesellschaft. Im Studio verabschiedet sich Michael Hollenbach.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.